Ich begrüße euch ganz herzlich zur DX-Sendung hier von Radio HCJB am Wochenende 18. und 19. April. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Es geht gleich los mit dem Beitrag von Olaf Mertens von der AGDX. Dann hört ihr eine kleine Andacht mit Rüdiger Klaue und zum Schluss das Programm von Thomas Riegler auf Empfang. Ich wünsche euch angenehme und störungsfreie 30 Minuten. Mein Name ist Horst Wiese.
Willkommen zum DX-Programm der AGDX, der Arbeitsgemeinschaft DX. Mein Name ist Olaf Mertens und ich habe dieses Programm zusammengestellt. In Großbritannien wird die Mittelwelle noch oft für die lokale Rundfunkversorgung eingesetzt. So sendet Sabras Radio in Leicester mit einer Leistung von etwa 200 Watt auf der Frequenz 1260 kHz. Der Mittelwellensender dient hauptsächlich zur lokalen Versorgung im Gebiet der Grafschaft Leicestershire und ist auch tagsüber in der Region East Midlands gut zu empfangen. Zusätzlich wird das Programm über DAB Plus und über UKW auf 91,0 und 102,1 MHz verbreitet. Weltweit ist der Sender auch im Internet als Webradio zu hören. Sabras Radio ist ein kommerzieller britisch-asiatischer Radiosender, der seit dem 7. September 1995 sendet und damit im Jahr 2025 sein 30-jähriges Jubiläum feiern konnte. Er ist damit einer der am längsten bestehenden kommerziellen asiatischen Radiosender in Großbritannien. Der Sender richtet sich an die asiatische Community in Großbritannien, insbesondere in den East Midlands, Birmingham, Coventry und Milton Keynes. Gesendet wird auf Hindi und Englisch. Das Programm besteht aus einer vielfältigen Mischung von asiatischer Popmusik, Bollywood-Musik, Bhangra-Tanzmusik und Nachrichten. Der Sender wirbt damit, Musik für jeden Geschmack rund um die Uhr zu bieten und ist stolz darauf, der größte asiatische Radiosender in den Midlands zu sein. Denn auch der Name Sabras bedeutet so viel wie für jeden Geschmack und steht für die Vielfalt der südasiatischen Kultur. Der Gründer und Geschäftsführer von Sabras Radio ist Don Kotak. Seine Karriere beim Radio begann 1976 als Moderator bei BBC Radio Leicester. Er leistete Pionierarbeit beim Aufbau eines südasiatischen Programms bei BBC Radio Leicester, als die ersten Flüchtlinge asiatischer Herkunft aus Ostafrika in der Region ankamen. Obwohl Sabras Radio erst 1995 offiziell als eigenständiger kommerzieller Sender startete, gab es unter diesem Namen bereits 1982 kurze asiatische Radiobeiträge auf dem Sender Leicester Sound. 1993 kam es zu der Entscheidung, eine eigene Sendelizenz zu beantragen. Man war damals die einzigen, die das gemacht haben, und man wusste vom ersten Tag an, dass es eine Nachfrage gab und spielte Bollywood-Musik zu einer Zeit, als es sie nirgendwo anders gab. Seitdem gibt es eine treue Hörerschaft. Der Sender will den Menschen ein Gefühl von Heimat geben. Neben dem Radioprogramm werden auch Veranstaltungen organisiert, wie eine Bollywood Open Air Filmnacht mit dem örtlichen Cricket Club. Das Gebäude, in dem Sabras Radio untergebracht ist, ist eine umgebaute ehemalige Kirche. Diese wurde vom Gründer Don Kotak gekauft und liebevoll restauriert, noch bevor der Sender offiziell eröffnet wurde. Der Mittelwellensender und Sendemast soll sich einige Kilometer außerhalb des Stadtzentrums an der Freeman's Common Road befinden. Diese führt zu einem Gewerbegebiet und der Senderstandort soll sich neben einer Recycling-Sammelstelle der Stadt Leicester befinden. Von diesem Standort sendet auch das BBC Asian Network auf Mittelwelle 837 kHz mit einer Leistung von 700 Watt. Obwohl der Mittelwellensender von Sapras Radio auf 1260 kHz nur eine geringe Leistung hat und für die lokale Versorgung bestimmt ist, kann er bei guten Empfangsbedingungen gelegentlich auch in Deutschland empfangen werden. Das war der heutige AGDX-Beitrag. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfangsberichte bestätige ich gerne mit einer QSL-Karte. Bitte schickt eure Empfangsberichte und Briefe an folgende Adresse: AGDX e.V., Postfach 1214 in 61282, Bad Homburg, Deutschland. Informationen über die AGDX, die Arbeitsgemeinschaft TX, gibt es auch im Internet unter www.agdx.de. Den nächsten AGDX-Beitrag gibt es ab Samstag, den 16. Mai 2026. Am Samstag, den 16. Mai 2026, findet übrigens auch wieder das diesjährige 45. überregionale DX-Treffen des RTI-Hörerclubs Ottenau in der Murgstube in Gackenau statt. Bis dahin alles Gute und weiterhin gut DX, Olaf Mertens.
Ein ganz herzliches Dankeschön an Olaf für diesen DX-Beitrag. Ihr seid weiterhin eingeschaltet beim DX-Programm hier von Radio HCJB. Olaf hat das schon kurz erwähnt in seinem Beitrag. Es gibt am 16. Mai wieder ein DX-Treffen, und zwar das 45. überregionale DX-Treffen des Ottenauer Kurzwellenhörerclubs Murgtal. Und zwar, wie gesagt, am 16. Mai um 12 Uhr geht's los. Wenn ihr weitere Informationen braucht, ich werde in den nächsten Wochen auch noch mehr dazu sagen, aber dann meldet euch doch bitte bei Bernd Seiser. Die Telefonnummer ist 07225 981213 oder per E-Mail bernd.seiser@t-online.de. Ihr könnt auch gerne uns schreiben und wir leiten das dann gerne weiter. Jetzt geht es aber zunächst weiter mit der kleinen Andacht und Rüdiger Klaue.
C.V. Collitz erzählt diese Geschichte. Von einem Juden wird erzählt, dass er mit Frau und Kind der spanischen Inquisition entflohen war und über das stürmische Meer in einem kleinen Boot zu einer steinigen Insel trieb. Es kam ein Blitz und erschlug die Frau. Es kam ein Sturm und schleuderte das Kind ins Meer. Allein, elend, nackt und geschlagen, ging der Jude seinen Weg weiter und spricht zu Gott: »Gott Israels, ich bin hierher geflohen, um dir ungestört dienen zu können, um deine Gebote zu erfüllen und deinen Namen zu heiligen. Du aber hast alles getan, damit ich nicht an dich glaube. Solltest du meinen, es wird dir gelingen, mich von meinem Weg abzubringen, so sage ich dir, mein Gott und Gott meiner Väter, es wird dir nicht gelingen. Du kannst mich schlagen, mir das Beste und Teuerste nehmen, das ich auf der Welt habe. Du kannst mich zu Tode peinigen. Ich werde immer an dich glauben. Ich werde dich immer lieben, dir selber zum Trotz.« Und Dietrich Bonhoeffer schreibt: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Und in Römer 8, Vers 28 heißt es: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind.
Ihr seid weiterhin eingeschaltet beim DX-Programm hier von Radio HCJB und ich komme zu unseren Sendezeiten und Frequenzen. Und zwar über Kurzwelle könnt ihr uns hören jeden Samstag und Sonntag zu folgenden Zeiten, also das DX-Programm, um 6.30 Uhr, 11.30 Uhr, 16 Uhr, 19 Uhr und 23 Uhr, jeweils mitteleuropäischer Sommerzeit. Natürlich senden wir 7 Tage die Woche, 24 Stunden jeden Tag und ihr könnt jederzeit einschalten. Über Kurzwelle könnt ihr das Programm hören auf 3995 kHz im 75 Meter Band und 5920 kHz im 49 Meter Band. Wir haben eine Satellitenfrequenz auf dem Satelliten Astra und wir haben eine Telefon-App und im Internet sind wir zu hören unter www.hcjb.de, dort im Livestream oder auch im Podcast. Und von Bernd Seiser habe ich auch die Information bekommen, dass es Probleme gibt mit der DX-Sendung bzw. mit der Ausstrahlung jeden Samstag und Sonntag um 11.30 Uhr. Ich habe noch nicht ganz genau rausgekriegt, woran das liegt. Ich werde mich weiterhin bemühen, was dafür ein Problem ist oder ob einfach die Empfangsbedingungen so schlecht sind. Also gib mir ein wenig Zeit und wenn ich mehr Informationen habe, dann melde ich mich wieder. Jetzt geht es aber zunächst weiter mit dem Beitrag auf Empfang und Thomas Riegler.
Auf Empfang, eine Sendung von und mit Thomas Riegler.
In der letzten Folge von Auf Empfang haben wir uns ja mit der Zukunft der Satellitensysteme beschäftigt. Wir haben etwa erwähnt, dass die Zeiten für geostationäre Satelliten schon rosiger gewesen sind. Aber wohin geht die Reise? Das beleuchten wir heute weiter. Was ist eigentlich mit Starlink und Co.? Dass das schnelle Internet längst noch nicht überall verfügbar ist, ist weithin bekannt. Alleine bei uns gibt's im ländlichen und unwegsamen Regionen noch genügend weiße Flecken. Grundsätzlich gilt ja, dass der terrestrische Netzausbau nur dort erfolgen kann, wo er sich ja finanziell rechnet. Wo keine oder nur sehr wenige Menschen leben, gibt somit auch keinen Mobilfunk. Ein internationales Beispiel dafür ist die Sahara. Die ist riesengroß, aber rund 80% der Sahara kommen ohne Mobilfunk und somit auch ohne Internet aus. Aber auch bei uns in der näheren Umgebung finden sich genug weiße Flecken, da braucht man nur auf die Berge aufzufahren. Die liegen ja direkt vor unserer Haustür. Da gibt's genug Wanderwege und Almen, wo Mobilfunk nur unzureichend oder gar nicht verfügbar ist. Und so wundert's auch nicht, dass man bereits bei der einen oder anderen Alm Starlink-Antennen findet. Satellitengestützte Kommunikationssysteme mit umlaufenden LEO-Satelliten erreichen je nach Ausbaugrad jeden Punkt der Erde und stellen an jedem Ort gleichwertige Verbindung her. Zumindest theoretisch. LEO steht hier übrigens für erdnaher Orbit. Damit sind LEO-Satelliten solche, die in geringen Umlaufbahnen um die Erde kreisen. Im Wesentlichen reden wir da zum Beispiel bei Starlink von einem Bereich von rund 550 bis 600 Kilometer Höhe. Umlaufende Satelliten können da nur etwas weiter oben oder sogar noch näher bei der Erde herbeifliegen. Die geringere Flughöhe bringt zwar geringere Latenzzeiten mit sich, hat aber auch den Nachteil, dass sich die Satelliten bereits im äußeren Bereich der Erdatmosphäre befinden. Die Atmosphäre bremst die Satelliten aber immer so ein kleines bisschen ab und gemeinsam mit der Erdanziehungskraft sorgen sie dafür, dass die Satelliten nicht allzu lang da oben bleiben. Satellitengestützte Internetsysteme können auch über Landesgrenzen hinweg genutzt werden. Also auch dort, wo keine terrestrische Infrastruktur vorhanden ist. Ja, gibt's sowas überhaupt? Ja, auf den Meeren zum Beispiel. Aktuell rüsten bereits mehrere Fluggesellschaften ihre Flugzeuge mit Starlink-Antennen aus, damit sie anderen Fluggästen auch unterwegs schnelles Internet zur Verfügung stellen können. Internetsatelliten sind da überall dort gefragt, wo auf die terrestrische Infrastruktur kein Verlass ist oder wo geringe Latenzzeiten extrem wichtig sind, wie etwa bei der Steuerung von Drohnen. Gerade bei ihnen können zu lange Verzögerungszeiten fatale Fehler nach sich ziehen. Die Latenzzeiten bei Starlink bewegen sich so bei rund 20 bis 40 Millisekunden. Im Vergleich dazu betragen sie bei geostationären Satelliten ab rund 600 Millisekunden. Lassen Sie geostationäre und LEO-Satelliten miteinander vergleichen? Geht's noch den Betreibern von niedrigfliegenden Satellitensystemen, dann vermögen die LEO-Satelliten geostationäre Satelliten voll und ganz zu ersetzen. Allerdings betrachten die primär IP-basierte Verbindungen, die nur einen Teilbereich des Aufgabenspektrums von geostationären Satelliten ausmachen. Demnach sind aber die Hauptkonkurrenten von Starlink, Amazon, LEO und Co. nicht die geostationären Satelliten an sich, sondern eher Glasfaser und der Mobilfunkausbau. Die Latenzzeiten bei Glasfaser bewegen sich im Mittel so bei rund 3 bis 5 Millisekunden. Bei 5G bewegen wir uns im Durchschnitt im Bereich von rund 10 bis 20 Millisekunden. Und sogar das ödere 4G bewegt sich mit 30 bis 50 Millisekunden nur in dem Bereich A von Starlink. Nüchtern betrachtet haben die Betreiber der LEO-Satellitensysteme die geostationären Satelliten ja gar nicht im Fokus. Aus ihrer Sicht sind sie bestenfalls Überbleibsel aus einer alten Zeit. Am Ende decken die beiden Systeme vollkommen unterschiedliche Anwendungen ab. Also stellt sich die Frage, haben geostationäre Satelliten überhaupt noch eine Zukunft? Aus Insiderkreisen ist zu hören, dass beide Satellitensysteme auch in Zukunft parallel bestehen werden. Allerdings wird die Anzahl der geostationären Fernsehsatelliten weniger werden. Potenzielle Orbitpositionen, die künftig nicht mehr mit neuen Satelliten belegt werden, lassen sich bereits jetzt an der Auslastung verschiedener Satelliten erahnen. Auf einigen Positionen ist er im Vergleich zu vor etwa 10 Jahren schon verdächtig ruhig geworden. Was aber auch heißt, dass die verbliebenen Aufgaben dieser Satelliten künftig auch von weniger geostationären Satelliten insgesamt erledigt werden können. Das Ganze ist aber auch eine Folge des technischen Fortschritts. Dazu genügt es alleine, wenn man einen Blick auf die Astra-Position 19,2 Grad Ost macht. Das ist jene Position, wo die ganzen deutschsprachigen Satellitenprogramme rüberkommen. Bis vor kurzem haben dort 4 Satelliten ihren Dienst versehen. Mit dem Inbetriebnahme des neuen Astra 1P Anfang 2025 hat der aber die wesentliche Transponderlast übernommen. Konkret kann man sagen, dass er die Aufgaben von 3 alten Astra-Satelliten übernommen hat. Aus industrieller Sicht betrachtet sind LEO-Satelliten rund 20 bis 50 mal billiger wie ein geostationärer Satellit. Nachdem von den LEO-Satelliten aber auch derart viele gebraucht werden, kann man da auch von durchaus billiger Massenproduktion reden. Alleine von den Starlink-Satelliten sind seit 2019 über 10.900 Satelliten gestartet worden. Im Betrieb finden sich aber nur noch an die 9.500. Der Rest, also so an die 1.400, sind schon bereits wieder in der Erdatmosphäre verglüht. Stichwort Lebensdauer. Geostationäre Satelliten haben heute eine Einsatzdauer von ca. 15 bis 20 Jahren. Im Gegensatz zur Massenproduktion von LEO-Satelliten ist die Branche der Hersteller der geostationären Satelliten aber so gut wie tot. Man muss auch sagen, von den geostationären Satelliten sind nie viele gebraucht worden. Im Wesentlichen reden wir da von Einzelanfertigungen auf Kundenwunsch. Was aber weiter dazu kommt, ist auch die Unsicherheit der Satellitenbetreiber, die sich die Frage stellen müssen, wie viel Übertragungskapazitäten das künftig überhaupt noch braucht werden. Immerhin geht's bei den ganzen Daumen richtig großes Geld. Für einen geostationären Satelliten muss man so rund 100 bis 400 Millionen US-Dollar veranschlagen. Dazu kommt nun der Flug in den geostationären Orbit. Den muss man natürlich dann nur extra zahlen. Nachdem aber geostationäre Satelliten bis zu mehrere Tonnen schwer sein können, braucht es auch dazu größere Raketen, die Satelliten weit nach oben bringen müssen. Was aber auch mit sich bringt, dass die Satellitenbetreiber viele ihrer geostationären Satelliten echt bis zum letzten Ende betreiben und sie dann wirklich überlegen, ob sie es überhaupt noch ersetzen. Von einer von den geostationären Satelliten üblichen Einsatzdauer können die LEO-Betreiber bestenfalls träumen. Im Durchschnitt müssen sie alle ihre Satelliten innerhalb von maximal 7 bis 10 Jahren komplett durch neue ersetzen. Und bitte, da reden wir nicht von einem Satelliten, da reden wir speziell, so wie es bei Starlink ist, von 11.000 und mehr. Ne? Auch der Aufwand an Bodenstationen ist bei den umlaufenden Satellitensystemen ungleich größer. Alleine Starlink betreibt weltweit an die 550 bis 600 solche Stationen. Starlink-Satelliten sind wesentlich kleiner und leichter als wir die geostationären Satelliten und brauchen ja nicht so weit nach oben geschossen werden. Bei den Starlinks redet man da von einem Gewicht in der Spanne von 230 Kilogramm der ersten Generation bis zu 1,25 Tonnen bei den aktuellen Satelliten. In dem Bereich, meist so zwischen 600 und 800 Kilo, können wir auch bei den neuen Amazon-Leo-Satelliten ausgehen. Wie ist es mit den Kosten? Auch wenn ein einziger Starlink-Satellit nur etwa 2-5% eines geostationären Satelliten kostet, so macht es in Summe ja doch eine richtige Menge Geld aus. Starlink funktioniert ja nur deshalb bereits vergleichsweise gut, weil es für einer schon so viele gibt. Starlink-Satelliten wollen ja nicht nur gebaut werden, sie müssen auch in den erdnahen Orbit gebracht werden. Da hat SpaceX, also auch der Betreiber von Starlink, den Vorteil, dass sie eigene Raketen haben und damit haben sie einen preislichen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern wie etwa Amazon Leo. Der Bau und der Start von Satelliten ist aber nur die halbe Miete. Auch die laufenden Kosten sind nicht zu verachten. Schließlich gibt es ja auch die Bodengateways und deren Anschlüsse zu den erdgebundenen Kommunikationssystemen und die müssen ja auch bezahlt werden. Immerhin müssen die über die LEO-Satelliten übermittelten Inhalte ja auch von irgendwoher kommen oder zu nicht-satellitengestützten Empfängern weitergeleitet werden. Also braucht es die terrestrische Infrastruktur dazu. Auch der Aufwand für die User-Terminals ist mit zu kalkulieren. Die Kurzlebigkeit der umlaufenden Satelliten wird im Übrigen auch dadurch unterstrichen, dass von den Starlinks bereits die 8. Satellitengeneration am Himmel ist. Abgesehen davon, dass längst nicht alle beabsichtigten Starlink-Satelliten über unseren Köpfen kreisen, wird der Ausbau des Starlink-Systems nie abgeschlossen sein. Um es am Leben zu erhalten, werden ständig neue Satelliten hochgeschossen werden müssen, um die zu ersetzen, die gerade in der Erdatmosphäre verglüht sind. Das Ganze trifft nicht nur auf Starlink zu, sondern auf die ganzen anderen Satellitensysteme im erdnahen Orbit. Unsere Zeit für heute ist zwar schon vorbei, nicht aber das Thema an sich. Also wird es in der nächsten Folge weiter um die geostationären und umlaufenden Satelliten gehen. Bleiben Sie also dran. Mit besten Grüßen aus den Alpen, Ihr Thomas Riegler.
Ein ganz herzliches Dankeschön an Thomas für seinen Beitrag. Und hier nun unsere Adresse, damit ihr uns gerne schreiben könnt. Die lautet Radio HCJB Deutschland, Postfach 2504 N32715 Detmold. Oder schickt uns einfach eine E-Mail unter info@hcjb.de. Das war schon wieder für das Wochenende 18. 19. April. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, gute X und Gottes Segen und bleibt auch gesund. Hier am Mikrofon begleitete euch Horst Wiese.
Black skies of my regrets.